Herzlich willkommen zum Digi-Kompetenz Podcast. Philipp Ramin, CEO und Gründer vom Innovationszentrum für Industrie 4.0, sowie Anne Cork diskutieren mit spannenden Persönlichkeiten aus Unternehmen, Forschung, Akademie und Institutionen alles rund um digitale Kompetenzentwicklung.
Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Sie hören den Digi-Kompetenz-Podcast mit Anne Quark und Philipp Ramin.
Und heute sprechen wir mit Nils Stamm, Chief Digital Officer von Deutsche Telekom, leidenschaftlicher Surfer, Wellenreiten und Liebhaber von alten amerikanischen Fortbewegungsmitteln. Herzlich willkommen, Nils. Meine erste Frage, Nils, sag mal einfach, ist Magenta deine Lieblingsfarbe?
Ja, erstmal hallo zusammen und das ist eine sehr gute Frage. Wenn ich mich so umblicke, muss ich sagen, Magenta hat schon einen sehr großen Teil in mein Leben eingenommen. Ob es jetzt meine Lieblingsfarbe ist, also beruflich zu 100%, privat würde ich sagen, ist es dann wahrscheinlich eher so ein türkises Blau, wie man es normalerweise in der Südsee vielleicht findet.
Also deine Frau darf Pink tragen, oder?
Ja.
Okay, also, wunderbar.
Also am liebsten natürlich Magenta, aber ansonsten.
Super.
Dann. Dennis, du bist Chief Digital Officer der Telekom, das ist kein Geheimnis. Jetzt fragt man sich natürlich, weiß ein Chief Digital Officer von einem großen Konzern wie der Deutschen Telekom eigentlich alles über die Digitalisierung?
Ich glaube, es wäre sehr vermessen zu sagen, dass ich alles wüsste. Ich glaube, ich weiß sehr viel, sonst würde ich den Job nicht schon so gute 4 Jahre machen. Aber ich weiß zumindest, wen ich im Zweifel auch fragen muss, wenn ich es selbst nicht weiß. Und zu ganz großen Teilen sind es dann meine Teammitglieder, die es dann tatsächlich wissen. Und wenn wir das nicht wissen, was wirklich sehr, sehr, sehr selten der Fall ist, dann kennen wir Leute, die uns da auch bei helfen.
Also es ist sozusagen so ein bisschen das, was auch die Rechtsanwälte immer sagen. Also man muss sozusagen nicht jedes Gesetz kennen, sondern man muss nur immer jemanden kennen, der weiß, wo man nachschlagen muss. Oder man muss im Buch wissen, im Gesetzesbuch, wo man nachschlagen muss. Ist das sozusagen so ein bisschen auch deine Philosophie dahinter?
So ein bisschen, ja. Also man muss schon, also zur richtigen Zeit muss man schon natürlich das richtige Wissen parat haben. Mhm. Und das haben wir zum Glück. Wir sind sehr erfolgreich in dem, was wir tun. Und auf dem Weg dahin muss man sich und darf man sich auch gerne helfen lassen.
Was hat dich motiviert, Nils, in diesem Bereich tätig zu werden? Bist du eines Tages aufgestanden und hast gesagt, ich weiß, ich will mich mit Digitalisierung auseinandersetzen, oder gab es so ein Schlüsselerlebnis für dich, dass du das machen musstest?
Ich hatte tatsächlich ein Schlüsselerlebnis, das war aber 1999, also zu der Internet-Boom-Zeit, da hieß es noch New and Old Economy, da habe ich während meines Studiums in Regensburg bei einer damals Online-Agentur gearbeitet, die dann auch an die Börse gegangen ist, wie das früher ganz üblich war. Und da habe ich mir tatsächlich diesen Virus der Digitalisierung eigentlich in der fast ersten Stunde mir eingefangen und bin dem 20 Jahre tatsächlich treu geblieben. Und das war tatsächlich der Schlüsselmoment. Damals in so einem kleinen Startup Regensburg, dann später München, große weite Welt, IPO, Börsengang und dann aber auch natürlich die harten Zeiten auch überlebt und immer bei der Stange geblieben, weil es einfach ein Thema ist, was mich schon immer begeistert und motiviert hat.
Das hört man als Regensburger Lokalpatriot natürlich total gern, dass eigentlich Regensburg dich zur Digitalisierung gebracht hat. Sag mal, Nils, hast du noch irgendwie, ist jetzt nicht thematisch so entscheidend, aber hast du eigentlich noch Kontakte nach Regensburg? Was verbindest du mit Regensburg? Hast du da noch irgendwie was in Erinnerung, außer dein Studium und die Kneipentouren, die du vermutlich damals ausführlichst absolviert hast?
Das habe ich natürlich nicht gemacht. Ich war ja ein sehr vorbildlicher Student und habe dann auch in einer sehr kurzen Zeit studiert. Spaß beiseite, das zweite stimmt, das erste nicht. Also ich habe natürlich eine hohe Verbundenheit natürlich mit Regensburg. Ist ja auch die Hauptstadt meines quasi Geburtsorts oder beziehungsweise wo ich aufgewachsen bin. Ich bin ja tatsächlich Oberpfälzer. Und von daher gibt es da natürlich eine gewisse Verbundenheit, sowohl familiär, aber auch beruflich. Also wie gesagt, das ist die Wiege meiner beruflichen Laufbahn gewesen und habe da natürlich entsprechend auch noch Beziehungen nach Regensburg familiär, aber auch natürlich das eine oder andere auch beruflich.
Das interessiert mich jetzt mal ganz kurz. Wo bist du denn in der Oberpfalz geboren oder aufgewachsen?
Also aufgewachsen bin ich in Berg bei Neumarkt in der
Okay.
Oberpfalz.
In der Oberpfalz. Okay. Richtig cool. Das wusste ich nicht. Schon wieder was gelernt hier. Sehr gut.
Das ist ja richtig schön. Meinst du, wenn man mit Digitalisierung zu tun hat, dass Vorgesetzte und Mitarbeiter die gleiche Sprache sprechen, wenn es um digitale Kompetenzen geht?
Das ist eine sehr gute Frage. Es kommt darauf an, ob der Vorgesetzte mal Mitarbeiter war.
Ah, ja, das ist ja spannend. Und warum sagst du das?
Weil ich glaube, dass es gibt ganz normale Führungskräfte, also richtig gute Führungskräfte, also es ist jetzt gar keine Bewertung, die gute Themen managen können, ohne sie inhaltlich komplett schon mal irgendwie verantwortet zu haben oder sich dorthin entwickelt haben. Die sprechen teilweise eine andere Sprache als vielleicht der Mitarbeiter, der dann doch eher noch stärker im Inhalt ist und der guckt dann auch vielleicht etwas anders auf die Themen drauf als derjenige, der mit der Materie schon intensiv beschäftigt war. Und deswegen glaube ich, gibt es auch im Management einfach unterschiedlichste Sprachen. Und der eine beherrscht mehr inhaltliche Sprache und der andere vielleicht etwas weniger. Am Ende des Tages gilt es aber immer zu sagen, was kann ich zum Beispiel als Führungskraft tun, damit tatsächlich auch jeder Mitarbeiter erstens zufrieden ist und zweitens eine Perspektive hat, eine Motivation, um seine tatsächlich auch Leistungen, Kompetenzen einbringen zu können. Und das ist dann unabhängig davon, welchen Werdegang ich hatte. Das basiert ein bisschen noch auf anderen Fähigkeiten als nur reine Fachlichkeit.
Also das heißt, Kommunikation spielt nicht nur eine Rolle für Telekom in Interaktion mit anderen Menschen, sondern man muss ja auch die Kommunikation fördern von den eigenen Führungskräften für die Digitalisierung, oder?
Definitiv. Also wir müssen regelmäßig im Austausch bleiben. Es gibt natürlich viele Überzeugungstäter. Es gibt aber auch viele, die erstmal vielleicht etwas skeptisch drauf gucken und auch völlig legitim, weil es ja einfach auch eine starke Veränderung unseres Geschäftes mit sich bringt, gerade auch bei der Telekom, wie auch bei anderen Unternehmen, können wir über Douglas und vielen anderen Retailern sprechen, was ja auch eine Veränderung der Personalsituation und der Organisation natürlich auch mit sich bringt, diese Digitalisierung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dort ganz offen und deutlich und im positiven Sinne, was die Chancen der Digitalisierung sind, auch darüber zu sprechen.
Nils, wenn man dich ein bisschen verfolgt, wenn man dich kennt und mit dir schon mal eine E-Mail geschrieben hat, dann findet man sehr oft diesen einen Hashtag, ja, eDigital. Den verbinde ich auch tatsächlich mittlerweile schon mit dir. Passt das vielleicht auch ein bisschen zu dem, was du gerade erläutert hast? Oder was bedeutet für dich eDigital? Wir hoffen natürlich erstmal, dass wir dich heute nicht nur irgendwie digital vor uns sehen haben als Hologramm, sondern auch physisch. Aber was bedeutet denn eigentlich eDigital letztlich für dich?
Ja, für mich ist halt der Unterschied zwischen Make Digital und Be Digital ein großer. Das zweite, Be Digital ist einfach ein Bestandteil meiner DNA, ist, dass ich digital denke. Also ich denke in digitalen Kundenerlebnissen. Ich denke über, was kann ich über die Kundenschnittstelle, insbesondere Digitalisierung, dazu beitragen, besseres Kundenerlebnis und natürlich und Ergebnis fürs Unternehmen tatsächlich bewerkstelligen. Und das ist für mich das, die, in Anführungszeichen, die höchste Stufe Be Digital, also Digitalisierung nicht als Selbstzweck, sondern tatsächlich als Mindset, zu betrachten.
Vielleicht dazu noch eine Nachfrage, weil du gerade das Mindset so ansprichst. Ich bin ja auch wie du, gerade jetzt nicht im Moment, aber sonst immer auch viel international unterwegs. Und mein Eindruck ist schon immer noch so ein bisschen, dass wir gerade im deutschsprachigen Raum, gerade was so ein bisschen das Thema Kultur angeht und auch Mindset angeht, hier und da noch Nachholbedarf haben. Kannst du das bestätigen, dass wir da vielleicht noch ein bisschen defizitär unterwegs sind? Und falls du es bestätigen kannst, woran liegt das aus deiner Sicht?
Nicht pauschal über Kultur zu sprechen, ist schwierig. Ich glaube, dass wir eine sehr, sehr gute und sehr starke Kultur haben. Grundsätzlich bei uns in Deutschland, dafür sind wir auch hoch angesehen, weltweit. Und German Engineering ist da auch nur ein Begriff von vielen. Und dass wir unter anderem Deutschen auch einen guten Impfstoff anscheinend entwickelt haben für die Pandemie, ist jetzt ja, hilft wahrscheinlich auch. Also wir haben eine extrem gute Kultur, aber Teil unserer Kultur ist es auch immer sehr kritisch zu sein Und wir gucken auch dort dann entsprechend kritisch drauf. Und ja, es gibt Länder, die sind in bestimmten Dingen einfach weiter. Dafür sind wir nichtsdestotrotz in anderen Bereichen noch viel stärker. Und wenn es im Sinne von Digitalisierung geht, da gibt es natürlich im Silicon Valley Unternehmen, die sind da deutlich erfolgreicher, als wir das vielleicht in Deutschland sind. Auf der anderen Seite sind wir in Deutschland bei ganz anderen Dingen sehr erfolgreich und auch im Bereich Digitalisierung. Und von daher kann ich es pauschal nicht beantworten. Ich finde aber, dass wir eine extrem starke Kultur haben, auf die wahnsinnig stolz sein können. Und eine unserer Fähigkeiten ist auch Bestandteil unserer Kultur, wenn wir glauben, dass wir bei etwas zu langsam sind, dann geben wir extra nochmal Gas, um mindestens gleich auf und wenn nicht besser zu sein als der internationale Wettbewerb. Und das ist Bestandteil unserer Kultur und auf die können wir dann entsprechend stolz sein.
Interessant.
Das ist sehr spannend. Philipp und ich haben vieles zu dir gelesen und haben auch festgestellt, dass du einige Begriffe hast, die viel mehr versprechen. Exploring digital, doing digital, being digital. Und ich als Engländerin und in einem internationalen Unternehmen, wir haben uns gefragt, liebe Nils, ob du englische Vorfahren hast, wenn du die alle so benutzt.
No.
No,
Ich habe
das ist aber schade.
tatsächlich ich habe diesen DNA-Test gemacht, um zu wissen, woher man stammt. Und da war auch
Oberpfalz, ganz klar
englischer, genau,
Oberpfalz.
war
Dann
auch
machen wir.
dominanter Teil Deutschland und auch viel Skandinavien dabei.
Okay.
Und auch ein bisschen England. Aber ich habe halt viel, sagen wir, international gearbeitet vorher. Und habe da auch mich tatsächlich auch ein bisschen in Südafrika verliebt, wo ich auch eine Zeit lang gearbeitet habe in Cape Town. Und deswegen kommt da wahrscheinlich ein bisschen mehr Englisch in meine Alltagssprache. Und zweitens, der Englische ist so schön einfach, man kann mit wenigen Worten so viel ausdrücken. Das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir alle so viel Englisch auch, glaube ich, mittlerweile sprechen.
Dann denke ich, kann ich dich zum Ehrenengländer heute ernennen.
Thank you very much.
My pleasure.
Du, und bevor ich dich jetzt gleich frage, was du denn da Spannendes in Südafrika gemacht hast, das denkt sich jetzt natürlich auf. Trotzdem nochmal die Frage dazu. Glaubst du, dass wir in den letzten Jahren auch im Zuge der digitalen Transformation einen Fehler gemacht haben, Dinge, ich weiß nicht, zu unklar zu formulieren? Ich meine das jetzt gar nicht irgendwie mit dem Englischen oder Anglizismus, aber ich habe schon den Eindruck, dass wir nach wie vor teilweise Probleme haben, die Dinge klar genug zu formulieren, auch strategischer Natur, dass es teilweise den Unternehmensführungen nicht so gut gelingt, die Strategien runterzubrechen, klar zu machen, dass wir die Leute abholen können und erläutern können. Wie siehst du das? Siehst du das vielleicht auch ein bisschen kritisch oder?
Ich bin mit der Herausforderung bin ich ja auch täglich fast konfrontiert, weil das Thema Digitalisierung ist ein Wort mit extremst vielen Aspekten. Und das macht es natürlich super anspruchsvoll, das einfach und verständlich auch wiederzugeben. Deswegen ist es mit Sicherheit eine große Herausforderung. Dadurch, dass ich aber ein großer Freund von Einfachheit bin und im Sinne von User Experience versuche ich das immer ganz einfach auch wiederzugeben, was für mich persönlich Digitalisierung bedeutet. Was nicht heißt, dass das ein pauschaler Begriff aus der Literatur oder Wissenschaft hinsichtlich Digitalisierung ist. Und ich kann euch ein ganz einfaches Beispiel geben. Ich kümmere mich sehr stark um Digitalisierung für die Deutsche Telekom. Auf der anderen Seite sind wir als Telekom Deutschland dafür verantwortlich, dass unsere Kunden auch digital sind mit unseren Anschlüssen, mit unseren Verbindungen. Und da fängt schon zwei verschiedene Sichtweisen, beispielsweise im Sinne von Digitalisierung an, die man dann auch in zweifach erläutern muss. Deswegen gibt es keine einheitliche, klare für mich Formulierung im Sinne von Digitalisierung, sondern ich finde, was immer hilft, ist, Digitalisierung im Kontext zu stellen. Und dabei zu erläutern, und das hilft am Ende des Tages, es nachvollziehbar und verständlich zu machen.
Konkret zu machen, in die jeweilige Situation einzubetten und nicht pauschal irgendwie sagen,
Genau.
Digitalisierung
Digitalisieren
geht
sollen
so
wir
oder
ja
so.
alle irgendwie,
Ja,
aber
ja.
was, mit welchem Objekt, mit welcher Zielsetzung, das gilt es dann zu erläutern.
Ja, jetzt kurz zurück zu Südafrika, Nils. Das würde uns jetzt doch noch interessieren, wenn du uns schon diese Steilvorlage gibst.
Ja,
Von der
gerne.
Oberpfalz nach Südafrika, ja, wie ist dieser Weg?
Das war tatsächlich sogar von London, wo ich vorher war, dann nach Südafrika. Und zwar war das in meiner damaligen Tätigkeit, ich war für verschiedene Länder verantwortlich. für mobilfunknahes Geschäft, Mehrwertdienstegeschäft heißt es, und habe da quasi das Know-how, was ich im Sinne von Digitalisierung mit einer sehr starken Web, also Online-Shop und Promotion-Kompetenz nach Südafrika gebracht und habe dann vor Ort festgestellt, die brauchen das gar nicht. Weil sie zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so weit war mit quasi Fixed-Line-Anschlüssen und quasi mit Webshops, was ganz spannend war, und bin dann zurückgekommen. Also nach einiger Zeit habe natürlich zum einen mein Know-how geteilt und auf der anderen Seite habe ich sehr, sehr viel Know-how mitgebracht, was das ganze Thema zu dem Zeitpunkt, da gab es noch keine Smartphones, was quasi Mobile Marketing und Mobile Product Development bedeutet, weil dieser Markt einfach ein mobiler Markt ist und nicht so wie wir in Deutschland oder damals in UK der Markt funktioniert hat. Deswegen war das ein extrem fruchtvoller Austausch, den wir da vor Ort hatten. Und bin natürlich auch ein bisschen länger geblieben zum Surfen und bin tatsächlich mit der Ali einmal durch Südafrika gefahren, was nicht ganz ungefährlich war, aber zu keiner Zeit in irgendeiner Situation war, die für mich gefährlich gewirkt hat. Deswegen liebe ich das Land auch so und vermisse es tatsächlich.
Was hat dich da am meisten beeindruckt oder was schätzt du am meisten in diesem Land, außer mal die Wellen, die du da besurft hast?
Ja, das ist schon der Lifestyle. Und das Land ist so unglaublich abwechslungsreich. Mhm. 11 verschiedene Kulturen, Sprachen in einem Land treffen aufeinander mit einer Historie, die ja auch, sag mal, prägend ist und aber auch so engagiert ist und auch in Anführungszeichen die Speerspitze des Kontinents Afrikas ja auch teilweise darstellt. Da kommen so ganz viele Dinge zusammen an einem Punkt, die das wirklich faszinierend machen. Ja, und die machen mit das beste Barbecue.
Der ja, gute Rotwein, ne? Passt dann wahrscheinlich
ja, auch. Stellenbosch war ich natürlich auch regelmäßig. Ja, also kann man nur empfehlen. Und also wunderschönes Land.
11 verschiedene Kulturen treffen aufeinander, hast du gesagt. Hört sich so an wie manche Merger von Unternehmen. Hast du was daraus gelernt für die Digitalisierung von verschiedenen Abteilungen, die neu zusammenkommen, so wie verschiedene Stämme in Afrika?
Ja, tatsächlich. Also spricht ja jeder eine andere Sprache, ja. Und du musst dich irgendwo finden, ja. Und wie das halt bei uns Menschen ist, du musst nicht immer sprechen, um dich erstmal zu verstehen. Das Wichtige ist, du musst das gleiche Interesse haben, das gleiche Verständnis haben und die gleichen Werte teilen. Und dann funktioniert das auch mit der Kommunikation, egal wie gut oder wie schlecht sie verbal dann auch tatsächlich ist. Und das ist eigentlich das Key Learning, wenn man wirklich Geschäftsbereich, Unternehmen zusammenführt. Man kennt, die Basis ist immer, die gleichen Werte erstmal zu haben. Erstens, dann zweitens, die gleiche Ausrichtung, den gleichen Nordstern wirklich zu geben im Sinne von einer Vision, einer Mission. Und das dann wirklich in die Organisation einzubringen und daraus eine neue sagen wir, Organisation, Arbeitsabläufe und damit dann auch später neue Kultur tatsächlich zu etablieren.
Hast du einen Geheimtipp für Unternehmen und Mitarbeiter, wie sie das schaffen, dass man diesen Nordstern findet? Also welchen Kompass man rausgeben muss, um die Digitalisierung zu navigieren?
Also ich kann ja nicht genau sagen, was der Nordstein sein muss. Wichtig ist, er muss immer zu sehen sein.
Okay.
Und er muss ganz einfach zu identifizieren sein. Das ist wie beim Navigieren. Ja. Also der Nordstein hat den Vorteil, dass er groß und hell ist am Firmament und ich, egal wie ich mich drehe, meistens sehe. Das heißt, der Anspruch darin ist relativ stark und viele Firmen neigen dazu, dann zu verklausulisieren und zu komplizieren in der Beschreibung. Deswegen arbeite ich sowas wie mit Hashtags Be Digital. Also da steckt viel drin in einem Wort und da ist auch für jeden was drin, um sich da auch wiederzufinden beispielsweise. Also es muss ganz einfach, ganz klar mit einer Richtung motivierend sein und dann hat man es eigentlich gefunden.
Wenn du jetzt in die Cafeteria der Deutschen Telekom gehen würdest, also in eure Zentrale und jetzt mal so ganz selbstkritisch da einfach wahlweise irgendwelche Kolleginnen und Kollegen ansprechen würdest so und sind, hey, sag mir mal bitte kurz, was unsere Digitalstrategie ist. Meinst du, dass die Leute das dann relativ ad hoc so zwischen, keine Ahnung, Caesar Salad und Cola Light immer schnell so sagen könnten?
Nee. Da bin ich total ehrlich.
Okay.
Also weil, wie gesagt, wir haben zwei Ausrichtungen von Digitalisierung. Einmal die, die wir quasi ja wirklich im Sinne von Verbindung für unsere Unternehmen schaffen, was sehr stark natürlich auch mit unserem Geschäftskundenbereich dann natürlich einhergeht. Und wir haben auch die interne Digitalisierung und die für Kunden. Das heißt, wir haben schon eine sehr übergreifende Digitalisierung. Und ich glaube, jeder kann dir sagen, dass die Telekom Deutschland einen ganz, ganz großen Stellenwert in der Digitalisierung unserer Gesellschaft bringt. Das wird dir jeder antworten. Was für uns intern Digitalisierung bedeutet, wissen auch zum ganz großen Teil unsere Mitarbeiter, weil wir das länger in der Strategie implementiert haben und auch einfach exekutieren und praktizieren, indem wir auch die Dinge einfach einfacher machen wollen und am Ende des Tages die Bedürfnisse unserer Kunden, die sich einfach verändert haben über die letzten 10 Jahre, entsprechend gerecht werden wollen. Und das ist dann die wahrscheinlich meistgenannteste Antwort.
Heißt das, dass der Kunde diese treibende Kraft ist für dieses Lerntempo der Mitarbeiter? Und kommen die damit? Sind sie alle voll agil?
Also, der Kunde steht auf jeden Fall im Mittelpunkt. Wir sind aber auch ein Unternehmen und das ist, glaube ich, einfach die Bürde aller Großunternehmen. Wir beschäftigen uns natürlich auch immer mehr mit uns selber oder auch gerne mal. Deswegen haben wir wirklich große, bekannte, sehr schlagkräftige Programme, um da wirklich auch dauerhaft die Richtung zu halten. Ein ganz schönes Beispiel kann ich jetzt von letzter Woche. Wir haben jetzt einen Magenttag. Also einen Tag, an dem wir.
Muss man das wirken lassen?
Richtig.
Magenta,
Das,
okay.
so, der ist für, da wollen wir die Kundenorientierung der Telekom für uns einmal komplett zelebrieren und haben dann zum Beispiel einen Fotocontest und jeder sollte was Magentafarbenes irgendwie in der Hand haben oder tragen und im Kontext von Kunden zu Fans machen, repräsentieren. Also wir arbeiten sehr, sehr stark tatsächlich, diese Kundenorientierung noch stärker zu verankern. Was nicht heißt, dass wir sie nicht haben. Wir haben dadurch, dass wir allein 20.000 Mitarbeiter bei uns im Service beschäftigt haben, die tagtäglich mit unseren Kunden zu tun haben und nicht nur bei Problemen, sondern auch bei vielen anderen schönen Anliegen. Dadurch haben wir natürlich eine hohe Kundenorientierung auf der einen Seite, aber wir sind der Meinung, da kann man nicht zu viel von haben und wollen es noch viel stärker zelebrieren und machen das auch.
Liebe Nils, nachdem du das alles erzählt hast bei uns im Podcast und Podcast ein Audiomedium ist, kann ich mir vorstellen, dass einige Zuhörer ganz gern den Magenttag sehen würden. Kriegen wir denn ein Bild, was wir dann in den Social Medien dazu posten können im Nachgang?
Ja, selbstverständlich. Wenn ich mich richtig erinnere, ich will jetzt nicht das falsche Datum sagen. Ihr werdet es definitiv bei mir auf LinkedIn sehen, bei Nils Stamm. Dort werde ich mit Sicherheit, was Magentafarben ist, im Kontext Kunden zu Fans machen, posten.
Okay,
Also einfach regelmäßig
super.
vorbeigucken, mache ich gerade ein bisschen Werbung
Sehr
auf dem
gut. Und
LinkedIn-Profil und
genau.
Und wir
Ja.
machen einen Repost vom Digi-Kompetenz-Buch-Team. Sehr gut.
Daumen hoch.
Wir werden das machen. Es wird hier zu sehen sein bei Digi-Podcast. Genau. Super. Ich würde gern fragen wollen, also wie ist es jetzt eigentlich mit Up- und Reskilling? Man sagt ja immer, man hat die jungen Mitarbeiter, die gehen ja total toll mit und die alten Mitarbeiter blockieren. Jetzt hat Telekom natürlich eine, sage ich mal, man sagt oft in der Presse Altlast, was schade ist, aber ein Stamm von Mitarbeitern, die sehr lang im Unternehmen sind. Ist das tatsächlich so? Oder hast du dann auch Beispiele von älteren Mitarbeitern, die die treibende Kraft der Transformation gewesen sind?
Ja, gewesen und sind. Also die Telekom Deutschland ist so erfolgreich, weil wir genau diesen Kundenstamm bzw. Mitarbeiterstamm haben. Also wir sind ja doch ein durchaus komplexes Unternehmen, was ja übrigens auch ein Merger mal hatte mit T-Com und T-Mobile etc. Und da ist unglaublich viel Wissen in der Organisation, das wir auch unbedingt behalten wollen und ich ganz speziell jetzt auch im Sinne von Digitalisierung auch unglaublich nutze. Weil mir eine Digitalisierung der Oberfläche, beispielsweise für unsere Kunden, ohne den dahinterliegenden Prozessen, die dazu notwendig sind, gar nicht machen könnte. Und so schaffen wir es wirklich, den Value und den Asset aus beiden Welten, aus den, und das sind nicht immer nur die Jungen, die komplett digital sind. Das ist bei uns vielleicht auch ein bisschen anders, weil wir eben Digitalisierung im Anführungszeichen unser Tagesgeschäft ist, für Kunden zur Verfügung zu stellen. Da sind wir schon sehr digital. Und das ist bei uns nicht unbedingt eine Frage des Alters. Das ist am Ende des Tages immer eine Frage des Mindsets. Und ich bin ganz persönlich ein Freund von, und ich habe selbst bei mir im Bereich, und ich durfte den ja selber aufbauen, habe ich selbst auch mir Beamte geholt, teilweise auch um die 60, weil sie hochmotiviert sind, super erfahren sind, sich extrem engagiert einbringen und uns dabei helfen, in dieser Digitalmission erfolgreich zu sein. Also von daher setze ich da wirklich auf heterogene Teams, egal in welcher Hinsicht.
Man sagt ja, kein Upskilling und Reskilling auch ohne Lernen. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen skizzieren, was macht ihr denn im Bereich Lernen? Habt ihr dezidierte Initiativen? Welche Bedeutung, welchen Stellenwert hat das Thema Lernen bei euch im Konzern?
Also insbesondere im Kontext von Agilisierung, die wir die letzten 4 Jahre auch ganz massiv betrieben haben und ich natürlich im Sinne von Digitalisierung absolut begrüßt habe und auch massiv unterstützt habe und die agile Transformation auch gerade für unterschiedliche Bereiche bewerkstelligt habe, haben wir unterschiedlichste Universities für auch die speziellen Rollen, insbesondere im agilen Kontext. Wir haben Scrum Master Ausbildung, das machen wir alles in-house. Und da kaufen wir nicht besonders viel ein, sondern setzen wirklich auf die Kompetenz, die wir haben. Wir haben große Trainings für Product Owner beispielsweise und für viele andere Rollen. Also wir sind zum Glück gesegnet damit, die Möglichkeit zu haben, sehr, sehr viel Training in Anspruch zu nehmen. Und da hilft uns auch natürlich die Digitalisierung sowohl mit Online-Trainings. Wir haben aber auch ein sehr, sehr starkes Bereich hinsichtlich Coaching, weil wir schon immer sehr stark auf Skilling unserer Mitarbeiter Wert gelegt haben. Das geht bis hin zu Helocracy-Trainings, also den neueren Bereich der Agilisierung zu selbstorganisierende Teams. Auch das führen wir gerade relativ flächendeckend in die Organisation ein. Und das ist einfach ein Asset, in dem wir auch wirklich regelmäßig investieren.
Mhm. Wie definiert... Eine Nachfrage stellen, Anne. Und zwar, mich würde auch nochmal deine Einschätzung interessieren, Nils. Was ist für dich denn die Zukunft des Lernens? Ich weiß, dass es momentan auch so wieder so ein Buzzword ist und ganz viel darüber geschrieben und diskutiert wird. Was ist denn eigentlich die Zukunft des Lernens? Ich würde gerne mal deine Einschätzung dazu hören. Wie glaubst du, dass wir mehr anders lernen in Zukunft? Dass wir vielleicht auch viel stärker das Lernen noch so ein bisschen in die, ich sag mal, in eine Routine bringen müssen, dass wir weniger über das Lernen schreiben und diskutieren, sondern es einfach tun. Wie siehst du das?
Also ich glaube, dass wir nicht lernen. Mhm. Das ist schon mal die Basis. Also wir befassen uns mit einem Thema, was wir wirklich tagtäglich praktizieren. Ja? Mhm. Und das ist auch keine Frage des Alters. Ich gucke jetzt meinen 16 Monate alten Sohn an, der lernt jeden Tag neue Wörter. Der lernt jeden Tag eine neue Motorik etc. Mhm. Ich lerne ehrlich gesagt, jeden Tag was bei mir auf der Arbeit und ich mache den Job seit 20 Jahren. Mhm. Deswegen, aber ich glaube, wir reden etwas, was für uns selbstverständlich ist und wir auch immer schon praktizieren, weil ich nicht glaube, dass wir nicht lernen können. Mhm. Für mich gibt es einen ganz besonderen Aspekt und da habe ich den Barry O'Reilly unterstützt bei seinem Buch Unlearn. Mhm. Manchmal geht es auch um einen ganz anderen Aspekt, den ich ganz interessant finde. Wie schaffe ich es denn, die Dinge, die ich gelernt habe, die heute nicht mehr funktionieren, zu verlernen? Mhm. Deswegen super spannendes, komplexes Thema, kann man mit Sicherheit auch nochmal 2 Stunden Podcast dazu machen und würde es jetzt aber jetzt mal belasten, weil das ist wirklich ein breites, spannendes Feld.
Kannst du vielleicht einen Kommentar dazu sagen, wie man, also dieses Unlearning to Learn, das ist auch etwas, was mich sehr beschäftigt und ich finde, wir sind alle so in unserem Fahrwasser tendenziell drin, dass das echt gar nicht so einfach ist, ja, weil wir werden sozialisiert, wir haben einfach meistens ein sehr gesetteltes Umfeld, sowohl beruflich als auch, sagen wir, familiär. Hast du da für dich schon irgendwelche Rezepte entwickelt oder gibt es vielleicht ein Rezept, das du weiterempfehlen könntest, wie man, sagen wir mal, etwas verlernt, um Neues lernen zu können?
Also 2 Sachen. Und das haben wir wirklich institutionalisiert bei uns. Wir arbeiten einfach mit einem ganz einfachen agilen Prinzip Inspect und Adapt. Mhm. Also beruflich gucken wir uns einfach in regelmäßigen Turnus, festgelegten Turnus, was haben wir gemacht? Was haben wir dabei gelernt? Und wie können wir das nächste Mal besser machen? Und was machen wir das nächste Mal nicht mehr? Das ist einfach mittlerweile bei uns in der DNA drinnen, mit dem wir tatsächlich einmal im Quartal eine solche Retro mit solchen Bestandteilen machen. Ich persönlich befasse mich da auch sehr intensiv drin. Was mir persönlich hilft, ist es, ich mache mir immer ganz viele so kleine Zettel hier. Man sieht es jetzt vielleicht nicht. Die
haben
kleben
wir
alle
nicht
vor
gesehen,
mir.
Aber
also Dinge, die mir wichtig sind, die ich gelernt habe oder die ich vielleicht nicht mehr so viel Aufmerksamkeit widmen möchte, die visualisiere ich mir. Hängen sie postet mir an die Wand und nach 2, 3 Tagen nehme ich es wieder runter, weil es dann irgendwie drinnen ist. Und wenn es ganz wichtig ist, bleibt es hängen.
Okay, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja.
Genau.
Das stimmt. Gehören Post-it-Zetteln zum Agilsein?
Ich habe das Gefühl, es geht nicht ohne, beziehungsweise natürlich geht es ohne, weil durch den Lockdown arbeiten wir jetzt natürlich mit Collaboration-Tools und wir haben alle keine Post-its mehr, die wir uns gegenseitig an die Wand kleben können. Aber es gibt digitale Post-its, sind günstiger,
umweltfreundlicher, natürlich,
umweltfreundlicher, more sustainable. Man kann sie immer wieder nachgucken. Also ganz schöner positiver Aspekt von Digitalisierung, den wir vorher bei der Post-it-Wall, die wir auch immer haben, mit Kanban und sonst wo, mittlerweile echt zu schätzen wissen.
Also vielleicht haben wir viel Glück und kriegen ein Bild auch von Nils Stamms Post-it-Wand.
Gerne, ja. Da stehen einige drauf.
Genau. Aber ich leite mal über zum Thema Agilität. Wir haben, Philipp und ich, sehr gespannt über Business-Agilität gelesen bei dir, Nils. Business-Agilität, was braucht so ein Business heute für Agilität und was ist das eigentlich?
Also Business-Agilität ist ja kein Standardwort. Für mich hat es halt sehr viel mit Mindset zu tun und ich ziehe mir da ganz viel aus, einfach aus den Werten der Agilität und wende die einfach auch fürs Geschäft an und nicht nur für die, wie wir arbeiten, sondern an was wir arbeiten. Und für mich steht da, wir müssen halt wahnsinnig flexibel sein. Also auch eine Firma wie die Telekom Deutschland, auch wir machen uns Gedanken darüber, ob auf einmal ein neuer Marktplayer auftaucht, obwohl wir aus unserer Erfahrung eigentlich wissen, das ist total schwierig, die Markteintrittshürden, um Glasfaser in die Erde zu legen und das da draußen ein Produkt zu bauen und Kunden zu verkaufen, ziemlich hoch sind. Nichtsdestotrotz gibt es Länder wie Indien, wo Jio in den Markt gekommen ist und das komplette Zusammenspiel verändert hat. Also für mich hat das was mit einem Mindset zu tun, immer wach zu sein und immer vor allem auf Veränderungen vorbereitet zu sein. Und wenn man nicht vorbereitet ist, zumindest mit ihr dann tatsächlich umgehen zu können. Das ist eigentlich für mich eine Business Agility, die was stark mit Mindset zu tun hat und viel sich aus den agilen Werten einfach speist.
Wie kann man an so einem Mindset arbeiten? Ich finde es immer richtig schwierig, wenn man über Mindset spricht, weil für mich ist das etwas schwer Greifbares und auch etwas, was jetzt letztlich in den letzten Jahren auch schon wieder so in vielen Teilen kaputt geredet worden ist. Ja, wir müssen am Mindset arbeiten. Und ich habe das ja vorhin auch selber gesagt, so haben wir in Deutschland ein Mindset-Problem. Geht es beim Mindset nicht eigentlich auch wieder darum, einfach die Dinge sinnvoll zu tun und einfach das Puzzle zusammenzubauen und da gar nicht jetzt irgendwie ein riesiges Luftschloss aufzubauen, sondern wirklich auch ein gewisser Pragmatismus und Menschenverstand und ja, natürlich eine gewisse Schnelligkeit. Wie siehst du das? Wie kann man denn überhaupt ein Mindset beeinflussen?
Also man muss sich mit dem aktiv auseinandersetzen. Also das Erste ist natürlich erstmal Bewusstsein, also überhaupt mal zu wissen, was ist es, also was ist mein Mindset? Sich tatsächlich Zeit zu nehmen und das mal zu reflektieren. Und dabei kommt man dann ganz schnell bei dem Thema Unconscious Bias vorbei. Also die unterbewussten Verhaltensweisen, die uns irgendwie und durch unser Leben mehr oder weniger vielleicht erfolgreich geführt haben. So, das sind eigentlich meine Muster. Und wenn ich die kenne, dann kann ich ja die mal hinterfragen. Sind es die richtigen? Welche Stellenwert haben sie für mich? Und kann dann tatsächlich auf bestimmte Dinge auch aufbauen, die mir vielleicht geholfen haben, in meinem Leben sehr erfolgreich zu sein oder sehr resistent zu sein oder andere Dinge und sich damit intensiv einfach mal auseinanderzusetzen und das zu reflektieren und ja, sich zu überlegen, ist es das, was ich brauche, um weiterhin erfolgreich oder zufrieden oder glücklich oder entsprechend zu sein? Und was brauche ich davon vielleicht nicht mehr oder was hält mich davon auf? Das heißt, erstens Reflexion, zweitens wirklich die aktive, in Anführungszeichen, Arbeit. Ja? Sagen, wo möchte ich eigentlich hin? Was hilft mir dabei und was hat mich vielleicht in der Vergangenheit blockiert?
Also kontinuierliches Reflektieren auch über das, was man tut oder was man gut
Natürlich,
gemacht hat.
Man muss sich da auch einfach Zeit für nehmen. Ja? Und ich meine, sowas wie in der Agilität arbeiten wir mit Sprints. Und da haben wir auch ein Innovation- und Planning-Sprint drinnen. Ja? Also warum machen wir das nicht für uns selber? Wir machen das für uns, für die Arbeit tagtäglich. Aber warum machen wir es nicht für uns als Person selber? Das mal ein, zweimal im Jahr. Und das ist etwas, was ich praktiziere. Habe ich irgendwie mal vor ein paar Jahren kennengelernt. Und das hilft mir auch, in der Balance zu bleiben oder die Richtung zu halten.
Glaubst du, dass man für ein Mindset, das du so ein bisschen beschrieben hast, bestimmte digitale Kompetenzen braucht? Also, dass sozusagen ein Mindset, das wir zukünftig brauchen, auch wieder von digitaler Kompetenz abhängig ist?
Das ist eine gute Frage, das kann ich jetzt so tatsächlich gar nicht beantworten. Also ich glaube, du musst, wie ich es vorhin gesagt habe, Digitalisierung im Kontext sehen. Ja? Im Sinne von Mindset ist ja immer die Frage, worauf ich was ausrichten will. Ne? Also was ich vorhin als Objekt bezeichnet habe. Also da habe ich jetzt noch keine Meinung dazu, ehrlich gesagt.
Okay.
Mindset, also Gehirn. Das ist der Sixpack zwischen den Ohren, der will ja auch trainiert werden. Trainierst du dann auch Digitalisierung im Mindset, wenn du auf deinem Surfbrett unterwegs bist?
Absolut gar nicht.
Absolut gar nicht.
Wenn ich auf dem Surfbrett bin, bin ich tatsächlich ein Digital Detox, um hier mal das Englisch weiter zu benutzen. Also ich habe da auch keine Uhr. Ich habe dort auch normalerweise kein Handy. Und was aber gut ist, weil auf dem Wasser ist, das braucht man es eh nicht. Man guckt vorher, wann oder welche Wellen brechen und dann paddelt man da raus und hofft, dass man sie ja irgendwie mehr oder weniger gut erwischt. Und da ist eh alles erstmal nicht wirklich relevant und da denke ich garantiert nicht an Digitalisierung.
Machst du das auch in deiner Mittagspause, dass du das Handy ausschaltest und so ganz bewusst dich dann irgendwie auf die Regenerierung konzentrierst, auf dein Essen? Oder bist du da zu sehr eingebettet in die Zwänge, Notifications, E-Mails, dass man da trotzdem irgendwie online bleiben muss, vor allen Dingen als Telekom-Mitarbeiter natürlich. Da gibt es also, wahrscheinlich gar keinen Off-Button, ne? Man muss sozusagen immer...
natürlich haben wir den und wir sollen natürlich auch die Handys nicht nach Feierabend benutzen, etc. Also ich schaffe das nicht immer regelmäßig, aber ich habe eine große Begeisterung für Search Inside Yourself. Ein Programm von Google, was das Mindset wirklich hilft. Und da sind ja ganz viele kleine Techniken drin, wie du so Micro-Awareness, so dir so Micro-Pausen selbst geben kannst, im Sinne von Atemtechnik oder Ähnlichem. Und da muss ich sagen, da praktiziere ich tatsächlich regelmäßig einige davon im Laufe des Tages, insbesondere bei stressigen Tagen, um mir quasi auch immer eine Auszeit, auch wenn sie ganz klein ist, sie wirkt immer, nehmen zu können. Und das ist so meine Art, wie ich mit Stress im Alltag tatsächlich umgehe. Und ja, also Wochenende ist für mich halt auch keine E-Mails, maximal Telefon und dann ruft auch nur jemand an, wenn irgendwas nicht mehr funktioniert und der glaubt, dass ich dabei noch helfen kann. Dann klingelt vielleicht mal das Telefon, aber ansonsten bin ich da wirklich auch offline und genieße meine Freizeit.
Das ist auch schön zu hören, dass auch jemand, der ganz weit oben ist im Betrieb, seine Freizeit genießen kann. Muss man denn als Mitarbeiter oder Managementkraft in der Digitalisierung Blocker im Kalender reinhauen, um mal zu reflektieren über den Alltag? Wie wichtig empfindest du das?
Ich finde es extrem wichtig. Und wenn du meinen Kalender reinguckst, der hat verschiedene Farben. Ich versuche größtenteils alles, was mit Kreativität zu tun hat, morgens bei mir reinzulegen, weil ich weiß, morgens habe ich die meiste Energie und mein größtes gestalterische Kraft. Deswegen gucke ich, dass ich morgens zum Beispiel keine Gremien oder größere Meetings reinmache mit mehreren Leuten, außer wenn es halt Workshops etc. sind. Deswegen gestalte ich tatsächlich meinen Tagesablauf so ein bisschen nach meiner eigenen Leistungskurve. Habe dabei gemerkt, dass ich da einfach besser werde. Von daher, und die Mini-Reflexionen, also so ein, einfach eine Minute bevor ein Termin startet, sich einfach hinzusetzen, die Augen zuzumachen und sich kurz mental darauf vorzubereiten und eine Auszeit zu nehmen, hilft Wunder teilweise.
Glaubst du, dass wir uns im Alltag einfach mit zu viel unwichtigen Dingen beschäftigen? Also ich meine, das ist natürlich schon super, wenn man so ein Kalendersystem hat, aber man ist natürlich auch so ein bisschen in einem Korsett und man unterliegt gewissen Zwängen. Also so geht es in Teilen natürlich auch mir. Und ich stelle mir manchmal die Frage, ob wir manchmal die falschen Prioritäten setzen, gerade auch wenn es um Digitalthemen geht, eigentlich wenn es um alles geht. Wie denkst du darüber?
Ja, das ist halt die Qual der Wahl, ne? Und das hängt wahrscheinlich auch ein bisschen von Neugier ab. Also ich erwische mich auch hin und wieder mal, dass ich in einen Termin sitze, wo ich sage, da bin ich jetzt einfach nur hingegangen, weil ich dachte, da passiert jetzt was ganz Spannendes. Und aber eigentlich braucht man mich da jetzt vielleicht auch gar nicht drin.
Man
Und
weiß
da
es
war
ja
es aber
vorher
für mich
nicht.
eine bewusste Entscheidung, da reinzugehen. Und da erwische ich mich auch regelmäßig selber. Oft ist es super. Manchmal ist es aber auch nicht wirklich dann für mich jetzt irgendwie oder auch für die Runde wertstiftend. Von daher, da bin ich, das passiert definitiv, passiert auch mir regelmäßig. Aber am Ende des Tages hängt ja davon ab, was ich gerne möchte, was für Interessen ich habe und ob das, ob ich mir dann, wie viel ich mir da wirklich dann eingestehe. Bei mir kann ich es immer sagen, Abend 19 Uhr sollte dann auch wirklich vorbei sein, auch wenn ich neugierig wäre.
Wie verbringt dann ein Nils-Stamm nach 19 Uhr seinen Feierabend? Also natürlich nur das, was man jetzt hier offiziell sagen darf.
Das ist alles, alles jugendfrei. Von daher, das Erste, was ich mache, ich kümmere mich natürlich um unseren kleinen Sohn, der ist 16 Monate alt. Der steht dann erstmal wirklich ganz oben auf der Agenda, natürlich zusammen mit seiner Mama. Die kommt da auch dann nicht zu kurz. Was mich total entspannt, ist Kochen. Ich koche wirklich gerne und schon sehr lange und leidenschaftlich. Das hilft mir total zu entspannen. Meistens brauche ich gute Musik. Und gegen Abend habe ich dann auch normalerweise kein großes Problem einzuschlafen, weil der Tag meistens anstrengend ist. Abends die Zeit mit meiner Familie mich runterbringen lässt und mit einem guten Essen und notfalls auch mit einem guten Wein, aber eher am Wochenende als unter der Woche, kann ich dann normalerweise auch wirklich gut schlafen.
Also weitestgehend analog und ganz traditionell
Absolut.
Entspannt eigentlich, oder?
Ja.
Okay, super. Vielleicht Nils, zum Schluss hätte ich noch eine Frage, die mich interessieren würde. Vielleicht hast du auch noch eine Frage, aber das ist eine, die mich auf jeden Fall interessiert. Ich meine, du hast es vorhin schon sehr schön gesagt, wir können auch mal das Positive sagen und wir können auch mal, auch nicht immer sagen, was alles schlecht läuft. Aber was ist so ein bisschen, wenn du mal die Seiten wechseln würdest, sozusagen von der Wirtschaft in die Politik oder sowas? Was sind so die Dinge, die wir anders machen sollten und die zum Beispiel auch vielleicht unser Land in Bezug auf Digitalisierung braucht? Gibt es da so ein paar Dinge, die der CDO der Deutschen Telekom sozusagen auch den Entscheidern auf der anderen Seite mitgeben könnte?
Das ist echt eine spannende Frage. Also mir fällt es da tatsächlich schwer zu antworten, weil ich gar nicht die Gemengelage und den Kontext und den Alltag eines zum Beispiel Politikers nicht kenne. Ja? Wir sehen ja immer nur so einen kleinen Ausschnitt von den Medien aufbereitet
natürlich.
Und natürlich auch vorbereitet. Ja, Pressekonferenz, da sind Texte geschrieben, die werden vorgelesen, die ja wahrscheinlich aus einer harten Arbeit resultieren. Ja, und im föderalen System ja meistens dann eines Ergebnis eines langen Diskurs ist. Und dann darüber zu urteilen, wie das zustande gekommen ist, finde ich manchmal einfach auch, sagen wir, schwierig. Ja? Ich glaube, die haben alle mit Sicherheit keinen einfachen Job. Ich glaube, die meisten lieben ihren Job, sonst würden sie das nicht machen. Ich habe da größten Respekt vor. Und was würde ich den Menschen sagen? Also ich finde Authentizität extrem wichtig. Also einfach der Mensch zu sein, der man ist. Das Zweite ist natürlich offen für Neues zu sein. Und gut, das Dritte, manchmal darf es auch schneller gehen, insbesondere beim Impfen. Also da hätte ich jetzt auch kein Problem mit, wenn es schneller gehen würde.
Okay, ja, sehr schöne Aussage.
Und natürlich auch sicher Be Digital, oder?
Definitiv.
Das wäre auch
auch
ein
das.
wichtiger Punkt.
Ja. Und nicht datteln bei einer Sitzung. Das ist zu digital.
Das ist zu digital, ja.
Das stimmt. Wir haben ein paar Fragen, Nils, die wir immer am Ende von dem Podcast unseren Gästen stellen wollen. Und eine davon wäre, was sind die sogenannten Tu-es-nicht-Themen, auf Neudeutsch Don'ts, in der Kompetenzentwicklung heutzutage?
Die Don'ts in der Kompetenzentwicklung.
Genau.
In der digitalen Kompetenzentwicklung.
Ja, also Kompetenzentwicklung beauftragen, Punkt. Ist einfach, funktioniert nicht. Also sagen, du musst jetzt lernen, ist ein totales No-Go. Beispielsweise.
Also das verordnete Lernen sozusagen.
Ja. Dann, ich finde immer so schwierig, so mit diesen Qualifikationsprogrammen, die ja eigentlich am Ende des Tages bewerten. Finde ich auch so ein bisschen schwierig. Also ich bin Master, ich bin Practitioner oder Trainer, Trainee. Also ich finde so ein Bewertungssystem einfach da manchmal so ein bisschen nicht förderlich. Klar motiviert es den einen auf der einen Seite, auf der anderen Seite desillusioniert es ja vielleicht manchmal. Wichtig ist doch einfach damit zu starten und mit zufrieden zu sein. Und das ist zum Beispiel, finde ich, manchmal so ein kleinen Don't.
Also letztlich, was du ja auch sagst, ist so ein Stück weit, dass diese Formalität, auch vielleicht diese Rollenbilder, die wir im Kopf haben, Abschlüsse und so weiter, dass das vielleicht auch in manchen Bereichen ein wenig hinderlich ist. Okay.
Just do it. Das ist so ein, genau, einfach machen. Ausprobieren. Just do it,
ohne jetzt da eine
Marke zu nennen.
Ein Product Placement
nein, zu machen. Ne? Es gibt auch Adidas und Puma und viele andere Marken.
Genau, also jetzt haben wir einiges von dir gehört und ich finde es richtig schade, dass es so kurz ist. Vielleicht erlaubst du uns irgendwann mal, dich nochmal einzuladen bei uns im Digi-Podcast, dass wir dann auch noch ein bisschen weiter quatschen können. Aber ich will es jetzt nicht vorbeigehen lassen. Nils, du hast ein sehr spannendes Kapitel geschrieben in dem Handbuch Digitale Kompetenzentwicklung. Mit dem sehr verheißungsvollen Titel Digitale Transformation für Organisationen und Mitarbeiter, eine Managementanleitung. Und das ist auch bald erhältlich. Ich denke, da ist ja viel mehr drin von dem, was wir heute gehört haben. Und das werden wir bestimmt auch das nächste Mal besprechen mit dir, ja, in mehr Tiefe.
Ja, dann geht es auch von meiner Seite eigentlich nur ganz herzlichen Dank zu sagen, lieber Nils. Wir haben uns auf dieses Gespräch sehr gefreut. Wir wussten, das wird facettenreich und vielfältig. Also ganz herzlichen Dank, lieber Nils, dass du heute dir die Zeit genommen hast und bei uns im Podcast dabei warst.
Genau.
Ich danke euch, Anne, Philipp. Also herzlichen Dank für die Einladung. Ich fand es wieder extrem spannend, eure Fragen. Also bei zwei, drei musste ich wirklich mal kurz nachdenken. Das sind keine Alltagsfragen gewesen. Also erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich finde es immer prima, wenn auch mein Gehirn gefordert wird.
Das war das Gespräch mit Nils Stamm, Chief Digital Officer von Deutsche Telekom. Wir werden weitere spannende Gäste in den nächsten Wochen zu digitalen Kompetenzen und digitaler Kompetenzentwicklung im Podcast hören. Aber falls Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, einen Vorschlag für eine spannende Persönlichkeit in diesem Bereich haben, die wir interviewen sollten, dann senden Sie uns eine E-Mail unter podcast.i40.de und wir werden die Person auf unsere Liste der möglichen Podcast-Gäste setzen. Mit unserem Hashtag DigiKompetenzPodcast werden Sie verfolgen können, was sich alles bei uns im Podcast tut. Wir freuen uns, wenn Sie das nächste Mal auch reinhören.